Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Zeitansage. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit spannenden aktuellen Themen aus der Perspektive des christlichen Glaubens. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Willkommen zum Begründet Glauben Podcast und zur heutigen Zeitansagenfolge. Wir reagieren mit dieser Folge erneut auf einen Zeitartikel, dieses Mal unter dem Titel Kann der Mensch sich ändern? Das war am 27. März der Leitartikel der Zeit. Und in diesem Leitartikel unterhalten sich Johanna Haberer und Sabine Rückert bzw. schreiben über das Thema Kann der Mensch sich ändern? Sie haben unter anderem auch zusammen den Podcast Unter Pfarrerstöchtern, von daher sind sie vielleicht bereits bekannt. Ich finde es ganz spannend, Matthias. Ich denke, wir müssen dringend drüber reden. Der direkte Einstieg ist ja über die Umkehr auch als biblisches Motiv. Als erste Frage möchte ich dir gerne zuspielen. Wie würdest du Umkehr denn biblisch angelegt und verstanden sehen?
Da könnte man natürlich viel sagen. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Also im Alten Testament auf Hebräisch kann man das zurückführen auf das Verb Schub. Und das heißt so viel wie zum Ausgangspunkt zurückkehren. Das finde ich eine ganz gute Definition. Und zwar der Ausgangspunkt ist dann Gott. Das wird zur Umkehr zu Gott aufgerufen. Im Neuen Testament begegnet das griechische Wort Metanoia oder das Verb Metanoein. Das heißt eigentlich erstmal so viel wie Sinneswandel. Es wird allerdings sehr existenziell verwendet. Deswegen kann man sagen, es heißt so viel wie von Herzen umkehren. Und die Pointe, und ich vermute, das wird uns im Gespräch mehrfach jetzt begegnen, ist natürlich, dass diese Umkehr nicht einfach aus menschlicher Kraftanstrengung erfolgt, sondern selbst von Gott bewirkt wird. Sie wird durch Gottes Handeln in Menschen hervorgerufen.
Ja, sehr gerne. Das ist auch das, was mir natürlich gleich aufgeblinkt ist. Sie schreiben ja selber, dass die Umkehr letztlich auf ein optimistisches Menschenbild zurückgeht. Also das geht sogar unmittelbar aus dem Text hervor. Und gerade da können wir, denke ich, etwas dagegen halten. Es wird auch der Vergleich gezogen zur antiken Mythologie, wo die Helden scheinbar immer in ihrem Schmerz, in ihrem Leiden und auch in ihrer Fehlerhaftigkeit stecken bleiben. Und dagegen werden die biblischen Geschichten gesetzt. Und gerade da würde ich gerne mal angreifen und sagen, es ist ja wohl gerade die Bibel, die ihr ein sehr realistisches Menschenbild nahelegt und nicht dieses optimistische, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und kann sich so verwirklichen, wie er mag, sondern ganz klar auch davon die Rede, der Mensch ist in Verstrickung. Was bedeutet Verstrickung? Der Mensch wird immer wieder schuldig und obwohl der Mensch sogar manchmal das Gute tun möchte, sich optimieren müssen möchte, gelingt es ihm nicht.
Also ich knüpfe da mal gleich an. Also ziemlich zu Beginn des Artikels heißt es ja, wie kommt das eigentlich, dass Menschen sich so grundlegend ändern können? Und in der Bibel ist von der Umkehr die Rede und dann Zitat aus dem Artikel, dahinter steckt letztlich ein optimistisches Menschenbild, denn Umkehr bedeutet, jemand ist in der Lage, sein Leben als missraten zu erkennen und von Grund auf umzukrempeln. Und da habe ich gesagt, Moment, also liebe Pfarrerstöchter, wenn ihr euch schon selber so nennt, schaut mal in die Bibel, ja. Nicht das optimistische Menschenbild, sondern das zuversichtliche Gottesbild steckt dahinter. Und dann steht sogar auch noch im Text, er muss es nur wollen, der Mensch. Und das halte ich doch für einen Grundfehler dieses ganzen Artikels, bei allem Respekt. Es gibt schon einen Unterschied zur antiken Mythologie in der Bibel insofern, als dass sich mal grundlegend was ändert. Man rutscht nicht immer wieder ins Gleiche hinein. Aber wie gesagt, diese Änderung wird eben durch Gott hervorgerufen und nicht durch menschliche Kraftanstrengung. Ganz besonders evident, wenn ich gleich mal weitergehen kann, wird das dann bei der Auferstehung. Also, Zitat aus dem Artikel, da ist natürlich die Geschichte von Jesus, der bei seiner, Zitat, angeblichen Auferstehung von den Toten an Ostern eine spirituelle und symbolische Verwandlung durchmacht. Moment, kann ich da nur sagen. Wieso eigentlich angebliche Auferstehung? Also, das wäre nochmal ein eigener Artikel oder eine eigene Diskussion. Also, ich halte die Auferstehung für einen Fakt und für eins der bestbelegten Fakten der antiken Geschichtsschreibung. Aber gut, darüber können wir diskutieren. Und wie die beiden machen wie selbstverständlich daraus eine Metapher. Und durch Metapher verliert das Ganze eben tatsächlich an Sprengkraft. Das durchzieht den ganzen Artikel. Also wenn man nur das Echo einer Gottesvorstellung auf den Menschen rausdestillieren will und die Gottesvorstellung weglässt, dann verschwindet am Ende auch das Echo.
Ich fand es ohnehin spannend, dass neben dem Beispiel von Jesus ja auch noch Jakob aus dem Alten Testament und Paulus, auch sprichwörtlich geworden durch die Wendung von Saulus zu Paulus, als Beispiel verwendet werden, weil ich finde, damit liefern sie eine Steilvorlage für eine Entgegnung, weil ganz klar, das sind beides sehr starke Gottesbegegnungen, die sowohl Jakob hat als auch Paulus haben oder damals noch Saulus, die zu einer konkreten Veränderung führen. Also gerade die Beispiel, sie benennen es, Jakob kämpft mit Gott und verändert sich dann, bekommt einen anderen Namen und wird zum Begründer des Volkes Israel. Und Saulus hat eine Gottesbegegnung und verändert sich zu Paulus, wird zum größten Verkündiger überhaupt und hat mithin auch stark für die Ausbreitung des Christentums natürlich gesorgt. Also gerade die beiden, eine äußere Gotteserfahrung, die sie innerlich verändert.
Also um vielleicht mal einen Bogen aufzumachen, bei dem wir am Ende auch wieder landen werden. Die Autorinnen sagen ja auch hier im Grunde oder zwischen den Zeilen, eigentlich war das Saulus eigener Denkprozess. Zitat, ne? Saulus wird später von einer Vision sprechen und so. Und naja, aber es scheint irgendwie klar zu sein, er hat sich einfach selber Gedanken gemacht und ist zu einer neuen Erkenntnis gekommen. Und es stimmt ja nicht, ne? Es war ja etwas, was ihm widerfahren ist und was völlig unerwartet war und auch mit auch ein Beleg für die Sprengkraft, die der Botschaft eigentlich ist, diese Geschichte von Paulus. Und dann geht's weiter und es wird zu Recht zitiert aus dem Galaterbrief: Der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zitat aus dem Artikel: Und mit Freiheit ist die Autonomie des Einzelnen gemeint, mit alten Gewohnheiten zu brechen und sein Leben zu ändern. Zitat Ende. Das stimmt. Also der Geist des Herrn bringt Freiheit, sich zu ändern. Wenn diese Freiheit allerdings dann abgekoppelt wird von der Bindung an Gott, entsteht ein bindungsloses Wesen und am Ende resultiert ein blanker Individualismus. Und das ist die Art von blankem, bindungslosen Individualismus, der in anderen Kulturen ja auch zu Recht hinterfragt wird. Zum Teil dann wieder mit problematischen Konsequenzen in diesen anderen Kulturen. Aber ich glaube, dass genau da das Problem schon beginnt. Ja? Also, dass man die Hochschätzung des einzelnen Menschen und die Zuversicht, dass der einzelne Mensch sich ändern kann, abkoppelt von dieser Bindung an Gott. Und am Ende resultiert dann tatsächlich ein ziemlich entleerter Individualismus.
Vor allem, weil ja spannend auch der Kontext dieses biblischen Zitats auch ist, dass es eben im Korintherbrief an der Stelle ja darum geht, unterwerfen wir uns erneut dem Gesetz und sind davon abhängig oder sind wir frei? Und dann wird ja die Freiheit unter dem Gesetz, die es nicht sein kann, gleich gegenübergestellt mit der Freiheit in Christus. Und da ist es ja immer Freiheit in Abhängigkeiten gedacht und eben nicht Freiheit als vollkommene Autonomie, die keine Grenzen hat.
Du hast recht, das war der Korintherbrief. Im Galaterbrief ist auch viel von Freiheit die Rede, aber dieses Zitat war aus dem Korintherbrief. Danke für die Korrektur. Genau.
Gar kein Problem. Worauf ich trotzdem noch raus möchte, auch wenn es nicht als explizites Beispiel benannt ist, ich fand es spannend, dass der Begriff der Umkehr spielt ja vor allem auch da eine Rolle, wo Jesus seine Jünger beruft. Also da heißt es ja ganz oft, kehrt um, glaubt an das Evangelium, folgt mir nach. Und das ist für mich ein Aspekt, der auch gänzlich verschwiegen wird. Die Nachfolge hat diese Jünger ja auch einiges gekostet, schon in ihrem Leben, als Jesus noch gelebt hat, aber danach auch, als sie zur Verkündigung des Glaubens waren. Also die meisten sind nicht als Helden davon gekommen, sondern die meisten sind in Märtyrertod gestorben. Auch das wird meines Erachtens ein bisschen vernachlässigt in dem Artikel.
Ja, wo ich gerne nochmal eine Ehrenrettung liefern würde, ich meine, immerhin diskutieren wir über den Artikel und der hat uns angeregt, dass er versucht, so kulturgeschichtlich diese Linie nachzuziehen. Ich zitiere nochmal: Die Reise zum richtigen Ich ist in unserer jüdisch-christlich geprägten Kultur das heimliche Thema jedes Menschen. Bin ich der, der dich sein sollte? Wohin soll mein Weg mich führen? Zitat Ende. Das ist uns alles so selbstverständlich als DNA unserer Kultur, dass uns gar nicht auffällt, dass es in anderen Kulturen gar nicht selbstverständlich ist, diese Frage zu stellen. Und dann werden verschiedene populärkulturelle Phänomene zitiert. Born to Run von Bruce Springsteen oder Mein langer Lauf zu mir selbst von Joschka Fischer oder Ich bin da mal weg von Happe Kerkeling. Was ich auch echt interessant fand, war die Beobachtung, dass der Tourismus eigentlich eine säkularisierte Form der Pilgerfahrt ist, also tatsächlich den historischen Ursprung auch in der Pilgerfahrt hat. Zitat: Die stille Suche nach dem Ort der Erlösung, in der ich zu meinem besseren Ich finden kann. Das wissen die meisten Touristen im Liegestuhl am Strand wahrscheinlich nicht mehr, aber das fand ich eine interessante Beobachtung. Und das ist ja sowieso im Grunde so eine Ausgangsthese von mir, dass ganz viele Phänomene unserer modernen westlichen Kultur Säkularisate sind von ursprünglich mal jüdisch-christlichen Vorstellungen. Das erklärt ihre Kraft und ihre Weltmächtigkeit. Das erklärt aber auch, warum sie bei Abkopplung von ihrem Ursprung dann irgendwann nicht mehr funktionieren.
Aber auch da könnte ich gerne einhaken. Ich habe das Buch selber gelesen. Ich bin dann mal weg. Ich habe auch gelesen, Der Junge muss an die frische Luft. Ich bin wirklich Fan beider Bücher. Und es ist ja auch die Frage, in dieser stillen Suche nach dem Ort der Erlösung, nach der Ruhe, vielleicht liegt da ja auch eine tatsächliche Erfahrung der Menschen. Ich habe dran gedacht, was ist eigentlich mit den Gestalten der Wüstenväter ganz wichtig? Auch in der Christenheit haben die Christenheit stark geprägt. Und der heilige Antonius hat zum Beispiel mal gesagt, wer in der Wüste sitzt und die Herzensruhe pflegt, wird drei Kämpfen entrissen, dem Hören, dem Reden und dem Sehen. Also was ist eigentlich, wenn in diesem Wunsch, in dieser Erfahrung nach der Ruhe, nach der wir uns, würde ich sagen, alle sehnen, auch eine echte Erfahrung und auch eine Möglichkeit zur Gottesbegegnung liegen kann?
Ja, auf jeden Fall. Wobei die Wüstenväter ja de facto relativ viel geredet haben, sonst wüssten wir nicht so viel über sie. Die wurden ja dauernd besucht von irgendwelchen Pilgern und so. Ja, wir können ja noch mal einen Schritt weiter gehen. Also der Artikel differenziert zu Recht zwischen zwei Fragen, nämlich kann der Mensch sich ändern und kann er sein persönliches Leben erfreulicher gestalten? Und der Artikel sagt zu Recht, ne, nochmal Zitat, Besserung im Sinne etwa der biblischen Helden bedeutet immer, sein Leben einer Sache zur Verfügung zu stellen, die wichtiger und größer ist als man selbst. Selbstüberschreitung, nicht Selbstoptimierung. Zitat Ende. Das habe ich mir angestrichen und ich habe mir dann daraus mal dieses Bild gemacht. Eine 180-Grad-Wende ohne Ziel wird irgendwann zu einer 360-Grad-Wende. Man kehrt dann zu sich selber zurück. Und mir ist dabei Viktor Frankl eingefallen, der dir vielleicht auch ein Begriff ist, der jüdische Psychologe, ursprünglich Schüler von Sigmund Freud, der sich aber doch etwas anders entwickelt hat und dessen zentrales Thema der Sinn war und die Suche nach dem Sinn und der diagnostiziert hat und auch begründet hat, dass der Mensch auf Sinn angelegt ist, also auf etwas außerhalb seiner selbst und dass die Suche danach den Menschen auch stützen kann, selbst in extremen Situationen. Also er ist ja sehr bekannt geworden durch dieses Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, weil er selbst im KZ war und das aber überlebt hat und dann diese Erfahrung verarbeitet hat. Das ist so ein bisschen mein Gewährsmann für die Beobachtung. Sinn ereignet sich dadurch, dass ich mich an etwas anschließe, das mir wichtiger ist als ich selbst oder das jedenfalls außerhalb meiner selbst liegt. Das halte ich für sehr wichtig.
Absolut. Ich habe auch zum Beispiel mal das Buch Happiness Hypothesis von Jonathan Haidt gelesen. Und da ist eine der Erkenntnisse auf jeden Fall, dass Beziehung zu unserer Zufriedenheit beiträgt, aber auch, dass manchmal oder in vielen Fällen eben der übergeordnete Sinn und die Erfahrung von übergeordnetem Sinn sehr viel höher wiegt als das persönliche, schnelle Glück, das auch dann schnell wieder verschwindet. Also er verbindet Zufriedenheit, langanhaltende Zufriedenheit mit der Erfahrung von Sinn und Glück halt mit flüchtigem Glück. Das finde ich in dem Kontext auch spannend. Auch spannend geht es dann weiter mit dem Vergleich zwischen diesem biblischen Wunsch nach Veränderung, diesen Geschichten und den Märchen. Und es ist ja, wir könnten jetzt auch gleich da wieder auf Unterschiede eingehen, aber ich möchte gerne zuerst auf die Gemeinsamkeiten eingehen. Es stimmt ja tatsächlich, es gibt Ähnlichkeiten, zum Beispiel dieses ewige Gegenüber von Gut und Böse, von Liebe und Hass, die Erfahrung von Schuld und Angst, aber dann auch von Zuversicht und Hoffnung. All das finden wir in Märchen, all das finden wir auch in biblischen Geschichten. Aber was mir da ganz prominent auffällt, kann man nicht auch einfach mal umgekehrt fragen, dieser Wunsch nach Veränderung, der in all diesen Geschichten und Märchen zum Ausdruck kommt, ist es nicht vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass tatsächlich Veränderung möglich ist? Dazu noch auch spannend, es gibt ja auch in den Märchen immer mal wieder Mächte, die von außen eingreifen. Damit möchte ich keine Gleichstellung jetzt, gibt aus meiner Sicht natürlich sehr viel bessere Gründe, dass die biblischen Geschichten wahr sind als die Märchen. Aber dennoch, es gibt ja so eine Erfahrung, einen Wunsch nach Veränderung, der da drin angelegt ist.
Also ich finde das gar nicht so problematisch, denn die Märchen kommen ja nicht aus dem Vakuum. Ich bin nun kein Literaturexperte und kein Kenner der Historie der deutschen Literatur, aber ich weiß schon, dass die Märchen, von denen wir heute leben sozusagen, dass sie natürlich deutlich nach den biblischen Schriften entstanden sind, im Mittelalter, Volkstradition, und dass sie natürlich das Echo sind einer Kultur, die von der biblischen Bildwelt geprägt ist. Deswegen kommt das ja da alles auch vor. Irgendwelche geistlichen Mächte und so kommen in den Märchen vor, weil sie genau in diese Kultur reingehören. Also es ist im Grunde das Echo der biblischen Denkwelt auf eine jüdisch-christliche europäische Kultur, die mit der Bibel die ganze Zeit unterwegs ist. Und deswegen findet sich das da alles wieder. Und das Gleiche gilt ja dann auch für moderne Literatur. Daran geht der Text ja dann auch entlang. Leo Tolstoy, Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte mit Scrooge und so weiter. Und ich fand ganz nett dann der Versuch, das mal bis in moderne populäre Filme nachzuziehen. Also das ist diese Geschichte vom bösen alten Mann, den ein freundliches Schicksal überwältigt und gegen seinen Willen rettet, dass es die gibt bei Jack Nicholson als bekehrter Kotzbrocken in Besser geht's nicht. Zitat aus dem Text. Ne? Ich zitiere nochmal einen anderen Satz da am Ende dieses Abschnittes. Die sogenannten Gotteserlebnisse früherer Zeiten werden zu unausweichlichen kathartischen Konfrontationen mit der Not und der Bedürftigkeit anderer Menschen. Zitat Ende. Da habe ich mich natürlich wieder gestört an dem Wort sogenannt Gotteserlebnisse. Woher wissen denn die beiden Autorinnen, dass das sogenannte Gotteserlebnisse waren? Ich sehe das anders. Aber gut, sie sagen jedenfalls zu Recht, dass in der modernen Kultur Gott jetzt da nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und stattdessen gibt es Umkehrerfahrung in Konfrontation mit der Not und Bedürftigkeit anderer Menschen. Das heißt, es geht nicht mehr um Selbstoptimierung, sondern man ist mit anderen Menschen konfrontiert. Es geht um die Ausrichtung auf andere Menschen und das rettet einen. Das finde ich schon sehr viel besser als nur Selbstoptimierung. Aber es ist immer noch nicht das Gleiche wie das, was in der Bibel beschrieben wird. Weil da das Gegenüber nicht einfach nur ein anderer Mensch ist, sondern Gott selbst.
Aber dennoch ist all diesen Geschichten, die hier aufgeführt werden, all die Filme, die hier aufgeführt werden, gemeinsam, dass es immer jemand von außen gibt, der konfrontiert. Auch in dem Beispiel von Scrooge wird gesagt, diese Konfrontation mit der Wahrheit über die eigene Beschaffenheit fährt den Geizhals gewaltig in die Glieder und ändert ihn von Grund auf. Also es gibt immer eine Auswirkung von außen. Ich habe auch diesen Film Ein Mann namens Otto selbst vor kurzem gesehen. Auch da ist es eine Familie, die diesen Otto völlig aus seinen Selbstmordgedanken reißt. Also es gibt immer eine Konfrontation von außen und es wird hier ja sogar einmal als Konfrontation mit Wahrheit betitelt. Da müsste natürlich in der Gleichung bei uns jemand anders stehen als andere Menschen, aber dennoch.
Ja, wobei andere Menschen in der Bibel ja häufig die Rolle derjenigen spielen, die Gott beauftragt, so eine Veränderung herbeizuführen. Das muss man nicht gegeneinander ausspielen. Und das ist ja auch in Gottes Sinn, weil Gott ein soziales Wesen ist. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf, weil ich glaube, dass Gott uns durch Gemeinschaftserfahrungen auch prägt. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Ich fand dann auch spannend, wie der Artikel weitergeht. Weil es da nochmal darum geht, dass auch für das Strafrecht natürlich eine große Rolle spielt, dass der Mensch änderungsfähig ist oder als änderungsfähig angesehen wird. Und da zitiert der Artikel jetzt mehrmals den Kriminalpsychiater Hans-Ludwig Kröber. Den kannte ich nicht, aber ich finde das, was von ihm zitiert wird, ganz plausibel. Der wendet sich gegen die Ansichten moderner Hirnforscher, die zum Teil die Willensfreiheit des Menschen bestreiten. Und er treibt das auf die Spitze. Das nennt man argumentativ eine Reductio ad absurdo. Also man führt ein Argument auf seine absurden Konsequenzen zurück und sagt, dann würden auch himmelschreiende Unrechtstäter trotzdem nur Sklaven ihrer Gene sein oder so. Sie konnten gar nichts dafür. Die SS-Leute konnten gar nichts anderes als bestialisch zu quälen, Zitat. Genau, das ist natürlich ein wichtiger Einwand gegen jeden Determinismus in der Frage der Willensfreiheit. Das ist ein wichtiger moralischer Einwand, aber es gibt natürlich auch philosophische Einwände. Die wollte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Also es reicht nicht nur zu sagen, Willensfreiheit muss es geben, denn sonst gibt es keine Verantwortung. Das klingt so ein bisschen pragmatisch. Sondern ich würde, und das wäre natürlich nochmal ein eigenes Thema, wir haben auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht, ich würde nochmal betonen, dass die Tatsache, dass ich zum Beispiel Hirnvorgänge neurologisch beschreiben kann, die sich abspielen, wenn Menschen Willensentscheidungen treffen, diese Tatsache besagt noch nichts darüber, dass diese Willensentscheidungen nicht echte Entscheidungen sind, sondern das ist nur die Phänomenologie, die sich dabei abspielt. Also der Niederschlag einer Willensentscheidung im Hirn eines Menschen ist aber nicht gleichbedeutend mit Determinierung durch Hirnvorgänge. Das Gleiche gilt für soziale Prägung, da ist es ja noch sehr viel evidenter. Natürlich, ne, das sagt der Artikel auch, wenn jemand in einem sehr gewaltbereiten Milieu aufwächst, muss man sich nicht wundern, wenn derjenige auch eher gewaltbereit ist. Und er ist trotzdem nicht Sklave seiner Umstände. Es gibt immer noch den Raum der Entscheidung, sich dazu so oder auch anders zu verhalten. Genau, das wollte ich nur kurz einwenden an der Stelle.
Absolut. Und ich glaube, wir würden ja aber an der Stelle auf keinen Fall widersprechen, freier Wille und Verantwortung. Es muss eine Verantwortung geben, sonst gäbe es keine Gerichte.
Ich fand die Argumentation total gut. Ich finde nur, sie ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zur Widerlegung von einem strengen Determinismus. Also man könnte es noch besser machen sozusagen. Aber auf jeden Fall ist es ein wichtiger Teil dieser Argumentation.
Ich glaube, worauf auch immer wieder abgehoben wird, ist eben, dass dieser nicht nur der Gedanke der Veränderung und der Verbesserung des Menschen stark in unserem westlichen Denken verankert ist, sondern dass man überhaupt immer zu dem Nachdenken über das Ich wiederkommt und über die eigenen moralischen Unterscheidungen. Da werden dann auch unterschiedlich angeführt nochmal Zhao Tingyang oder Amartya Sen wird, glaube ich, auch angeführt. Letztlich hatte ich das Gefühl, sie arbeiten sich an denen ab, halten sie aber alle für nur in Teilen hilfreich.
Na, sie machen am Ende nochmal die Perspektive auf und sagen, stimmt das denn eigentlich, dieses Bild von Gesellschaften freier Individuen, die wir uns so wünschen? Ist das denn eigentlich wirklich so wünschenswert, wenn doch in der Summe freie Individuen auch sehr fragwürdige Entscheidungen treffen können, anfällig sind für Populismus und was auch immer? Und da zitieren sie halt diese beiden Philosophen, Zhao Tingyang, also sehr umstrittener chinesischer Philosoph, der, wie ich ja am Anfang gesagt habe, zunächst mal mit einer Kritik beginnt, die ich schon nachvollziehen kann, nämlich eine Kritik an einem entgrenzten Individualismus, wo einfach nur Einzelentscheidungen in der Summe dann Macht ausüben. Und das ist nicht unbedingt schön. Und das können auch bindungslose Individuen sein. Aber dass man daraufhin dann die Idee der Menschenrechte zurückweist, das halte ich natürlich für völlig falsch. Ich glaube, dass es auch in sich unlogisch ist. Zitat aus dem Text. Zugespitzt ausgedrückt hält Zhao die Menschenrechte für eine Art Terrorherrschaft des Individuums. Zitat Ende. Das sehe ich natürlich nicht so. Ich glaube, dass durch die Menschenrechte Individuen geschützt werden, aber dass es natürlich nicht ausschließt, dass sie auch aufeinander verpflichtet sind. Also dieser Zhao Tingyang rutscht dann in einen Kollektivismus rein. Und ich glaube, dass das biblische Menschenbild an der Stelle beides zusammenhält. Es verhindert, dass der Individualismus entgrenzt wird, aber es hält den Wert des einzelnen Menschen gegenüber jeder kollektivistischen Vereinnahmung fest. Beides, weil in der Bibel der Mensch als eingebettet in Beziehungen beschrieben wird. Die wichtigste ist die Beziehung zu Gott, aber auch durch die Beziehung zu anderen Menschen empfängt der Mensch sich selbst. Auch das Christsein findet immer in Beziehungen statt. Also bindungsloser, entgrenzter Individualismus ist ein westliches Zerrbild des biblischen Menschenbilds. Der Mensch als Gottes Ebenbild ist immer in Beziehungen, aber er geht auch nicht darin auf. Und an der Stelle ist es richtig, dass sich Christen immer jeder kollektivistischen Vereinnahmung entzogen haben. Und das würde ich an der Stelle auch festhalten.
Ich finde es spannend, diese Ausführungen zu Tingyang gipfeln ja dann in mehreren Fragen, die aber eigentlich, und da zitiere ich jetzt, darauf hinweisen oder die letztliche Frage stellen, was ist dann der Mensch? Ist er ein Mängelwesen, das unfertig in die Welt geworfen, ohne kulturellen Schutzmantel nicht überleben kann und der fürsorglichen Bevormundung bedarf? Oder ist er eben dieser unaufhaltbare Held? Und ich denke, das biblische Bild dazu, würde ich sagen, ist, der Mensch ist beides, der Mensch ist zu großartigem fähig und der Mensch ist zu wirklich bösem fähig.
Ganz genau. Und ich glaube, dass, also ich bin ja sowieso parteiisch an der Stelle, aber ich glaube, dass das biblische Menschenbild auch die aktuelle Weltlage am besten erklärt, weil es nämlich beides erklärt, was am Ende des Artikels beschrieben wird, dass selbst unter extremen Bedingungen auch und in Situationen, die aussichtslos erscheinen, plötzlich Aufbrüche möglich sind, dass irgendwann mal die Sklaverei abgeschafft wurde, dass plötzlich autoritäre Regime ins Wanken kommen. Das sagt etwas über die Leistungsfähigkeit des Menschen aus, auch die altruistische Leistungsfähigkeit, auch des sogenannten gefallenen Menschen, also des Menschen unter der Herrschaft der Sünde, der ist immer noch in der Lage zu großen Höchstleistungen, aber dass der Mensch zugleich auch immer wieder zurückrutscht und dass die Weltlage jetzt auch nicht wirklich besser ist als vor 100 Jahren, sondern in vielen sehr beunruhigend und bedrohlich. Das muss mich auch nicht wundern. Natürlich beunruhigt mich das, aber es wundert mich nicht, weil der Mensch an der Stelle in der Bibel sehr nüchtern beschrieben wird.
Und ich glaube, das ist letztlich ja auch das, worauf die Autorinnen irgendwie rauskommen. Also zum einen machen sie dann auf, das, wovon wir in der Zeitung täglich lesen, ist das Scheitern des Menschen. Und gleichzeitig zeigt uns die Geschichte immer wieder, Menschen sind aufgestanden für Gerechtigkeit und haben dafür gesorgt, dass Unterdrückte und Sklaven freikommen. Es werden einige Beispiele benannt, nicht konkret. Dennoch finde ich weiß nicht, wie es dir geht, dann schließt der Artikel sehr dünn.
Ja. Genau. Er macht eine große Frage auf, aber er kennt die Antwort nicht oder er will sie nicht mehr geben. Ich meine, die beiden Pastorentöchter kennen ja die Antworten des christlichen Glaubens, aber aus irgendwelchen Gründen wollen sie nicht mehr geben oder sie erscheinen ihnen nicht mehr plausibel. Die Antwort des christlichen Glaubens ist nicht, Zitat aus dem Artikel, so wie der Mensch sich selbst denkt, so kann er auch werden. Sein Wille ist frei, weil er ihn sich frei denkt, Zitat Ende. Das ist mir viel zu konstruktivistisch. Das ist ein Mensch, der sich alles selber konstruieren muss. Sondern ich würde sagen, sein Wille ist frei, und er ist zu Gutem in der Lage, weil Gott gut von uns Menschen denkt. Und er denkt so sehr gut von uns, dass er sogar für uns ans Kreuz ging und durch den Tod hindurchging und von den Toten auferstanden ist, weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und wir haben seine von ihm geschenkte Freiheit missbraucht, um uns von ihm abzuwenden. Und das erklärt beides. Die Gottebenbildlichkeit erklärt unsere Leistungsfähigkeit, auch unter schlimmsten Umständen. und unser Gefallensein, unsere Entfremdung vor Gott erklärt, dass wir dabei immer wieder auf die Nase fallen und Vergebung brauchen. Und dass Umkehr etwas ist, was Gott selbst in uns bewirken muss. Ich glaube, dass es auch sehr konkret hilft, in der aktuellen Weltlage nicht zu verzweifeln. Also nicht zu sagen, zynisch, wir nehmen einfach hin, dass es so ist, wie es ist. Die Großmächte gehen aufeinander los und wir haben anscheinend nicht aus dem 20. Jahrhundert gelernt. So ist der Mensch eben. Das ist nicht die christliche Antwort, sondern die christliche Antwort ist, ja, so ist der Mensch auch. Aber Gott kann ihn auch dazu befreien, sich zu ändern. Aber die Last der Veränderung der Welt und die Last der Rettung der Welt ruht nicht auf unseren Schultern. Das gibt uns Hoffnung auch in Zeiten, die menschlich gesprochen ziemlich aussichtslos erscheinen, weil eben die Last nicht auf unseren Schultern ruht, sondern auf Gottes.
Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, mit dem wir aus dieser Folge gut rausgehen können. Wir sind natürlich auch immer daran interessiert, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu denken. Wenn Sie Anmerkungen und Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gern über die Adresse des Instituts. Ansonsten vielen Dank, Matthias, für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.